Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so medial in den Mittelpunkt gerückt werden. War ja damals in gewisser Weise eine Besonderheit. Es war aber auch mit erheblichen Belästigungen verbunden. Man muss sich dran gewöhnen, dass die AfD auch natürlich und gerade besonders im kommunalen Bereich aufsteigen wird. Wir machen die Politik von unten nach oben. Das heißt, wir krempeln das Land von unten nach oben um. Auf kommunaler Ebene, da ist von Brandmauer nichts zu spüren.
Grüezi miteinander, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute bin ich hier in Thüringen, in Südthüringen, fast am, ja, mitunter am südlichsten Punkt von diesem Bundesland, in Sonneberg, dem kleinsten Landkreis, habe ich mir sagen lassen, der neuen Bundesländer. Und ich bin hier mit einem besonderen Mann, und zwar mit Robert Sesselmann. Er ist Sonneberger Landrat, und zwar nicht irgendein Landrat, sondern der erste Landrat, erstes Exekutivmitglied von der AfD, der im letzten Sommer 2023 wahnsinnig nationale Aufmerksamkeit erlangt hat. Es wurde da quasi, es wurde schon fast gewarnt von ihnen, von Umsturzfantasien wurde da irgendwie gesprochen, von Boykottaufrufen wurden da getätigt. Der Verfassungsschutz hat sich sogar quasi, ja, fast schon eingeschaltet, hat sie dann auch irgendwie überprüft, habe ich mir sagen lassen. Jetzt ist meine erste Frage, Herr Sesselmann, Sie sind Rechtsanwalt, jetzt AfD-Landrat. Was haben Sie mit diesem Sonneberg jetzt gemacht? Ist es Ihnen bereits gelungen, diese Demokratie hier abzuschaffen?
Ja, also ich bin ja nicht angetreten, um die Demokratie anzuschaffen, sondern ich bin angetreten, damit der Bürger vor Ort ein größeres Gehör bekommt. Wir haben Wahlkampf gemacht, in allererster Linie natürlich für den Bürger des Landkreises Sonneberg. Und Demokratie gehört dazu, das leben wir im Kreistag. Ich kann mir nicht vorstellen, das demokratische System abschaffen zu wollen. Das macht natürlich auch nicht die AfD. Im Gegenteil, wir sind ja als Oppositionspartei geradezu verpflichtet, die Regierung zu kontrollieren. Und interessant wird in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage zu diskutieren sein, wenn die Regierung Demonstrationen gegen die Opposition letzten Endes zulässt oder sogar noch forciert oder mit unterstützt. Was will sie dann? Will sie dann die Opposition als Kontrollinstanz ausschalten? Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen gibt es uns, und ich mache hier meine Arbeit im kleinsten Landkreis. Ich bin auch nicht so groß, ich passe also gut in diesen Landkreis hinein, und ich bin bestrebt, natürlich klar bestrebt, die Demokratie hochzuhalten.
Sie sagen, es Landrat im kleinsten Landkreises Thüringen. Das ist so ungefähr für die Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist so ungefähr, ja, Landkreis hier hat 60.000 Einwohner, habe ich mir sagen lassen. Das ist ungefähr halb so groß wie der Bezirk Horgen. Einfach, dass man so die Grössenordnung, also wirklich nicht wahnsinnig groß. Mich interessiert, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht Ihr Alltag aus als Landrat hier?
Ja, ich fange früh gegen 8 Uhr an. Da gibt es die allmorgendlichen Gespräche zwischen mir und meinem Beigeordneten. Der ist Mitglied der CDU. Das heißt, wir verstehen uns natürlich hervorragend auf kommunaler Ebene. Da ist von Brandmauer nichts zu spüren, die immer so schön aufgebaut wird, medial jedenfalls aufgebaut wird. Die besteht privat nicht. Man muss ja Vertrauen haben zu dem Beigeordneten, der also einen wesentlichen Bereich der Dezernatsarbeit hier abdeckt. Wir haben ja 3 Dezernate, das heißt eine Stabsstelle und 2 Dezernate. Der Landrat ist zuständig für Dezernat 1 und 2 und der Beigeordnete für Dezernat 3. Beispielsweise ist er zuständig für die Schulpolitik, also das Schulverwaltungsamt. Da muss man unterscheiden zwischen Schulamt, Schulverwaltung. Und da sprechen wir früh um 8 die wesentlichen Problembereiche aus den verschiedenen Dezernaten an. Dann geht es um 8:30 mit den ersten Terminen los. Die ziehen sich dann über den Tag. Zwischendurch gibt es natürlich die typischen Unterschriftenmappen mit den jeweiligen Schreiben der Fachämter, die durch die Amtsleiter entsprechend freigegeben sind. Und da gucke ich dann, was da geschrieben steht. Also da macht man schlicht und ergreifend eine Behördenkommunikation, die Kommunikation mit den Bürgern. Und ich bin an sich nicht für den Normalfall zuständig, sondern für die Problemfälle. Das heißt, wenn es Probleme gibt mit dem Bürger oder Probleme mit den anderen Verwaltungsorganisationen, dann werde ich hier angerufen. Das heißt, dann beginnt meine Tätigkeit. Mhm. Neben der Tätigkeit, die dann meistens so in den Feierabend hineingeht, das sind dann die Besuche bei der Feuerwehr oder aber auch die Besuche bei ehrenamtlichen Vereinen, Ehrenamtlern generell. Und da bringt man meistens eine kleine Spende mit. Das läuft dann abends, nicht jeden Tag, aber meist so verteilt auf die Wochenmitte und das Wochenende. Mhm. Da sind dann die meisten Veranstaltungen.
Wie würden Sie Zwischenbilanz ziehen? Was ist das Zwischenfazit von mehr oder weniger, ein bisschen mehr als einem halben Jahr jetzt im Amt als Landrat, AfD-Landrat in Sonneberg?
Ja, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben zu sparen. Das Sparen ist natürlich nicht in aller Munde. Man möchte natürlich gewisse Projekte unterstützen, aber wir sind in der freiwilligen Konsolidierung seit dem Frühjahr, also bereits vor meiner Amtszeit, und haben versucht jetzt auch, was das Personal angeht, zu straffen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier Kündigungen ausgesprochen haben, sondern dass altersgerechte Abgänge entsprechend nicht mehr besetzt werden, sondern intern ausgeglichen werden. Wir müssen bei den Sachkostenbereichen sparen. Die Personalkosten sind wie überall durch die Inflation entsprechend gestiegen. Das heißt, wir müssen dann auch sehen, dass wir die Kommune nicht so stark belasten, denn wir haben jetzt keine Einnahmen wie beispielsweise eine kreisangehörige Kommune. Die hat ja die Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und die Einkommensteuereinnahmen. Wir profitieren nicht von den Steuereinnahmen, sondern haben einen ungedeckten Finanzbedarf, den die Gemeinden tragen müssen über die Kreisumlage. Das heißt, es besteht dann hier auch immer Handlungsbedarf, dafür zu sorgen, dass die Kreisumlage nicht so hoch steigt. Das sind so die Punkte, Probleme, die es zu lösen gibt. Es ist natürlich auch noch ein ganz wichtiges Problem in meiner Amtszeit aufgetreten. Das ist die Problematik der medizinischen Grundversorgung. Das heißt, wir haben einen Krankenhausverbund zusammen mit den bayerischen Krankenhäusern Lichtenfels und Coburg. Hier ist noch der Landkreis Hildburghausen mit betroffen, also unser Nachbarlandkreis. In den vier Standorten gibt es insgesamt 6 Krankenhäuser, also Akutkliniken und entsprechende medizinische Versorgungszentren. Dieses Klinikprojekt mit insgesamt 17 Gesellschaften ist leider notleidend geworden in finanzieller Hinsicht. Das heißt, es wurde Insolvenz angemeldet und wir müssen jetzt dafür sorgen, das wird dann auch nachher 15 Uhr der nächste Termin sein, dass wir unser Klinikum im Wege der Insolvenz wieder aus der Insolvenzmasse zurückerwerben. Also da haben wir auch viel zu tun und haben leider, das muss man ganz offen sagen, vom Land keine Unterstützung, obgleich es den § 2 des Thüringer Krankenhausgesetzes gibt, wo auch geschrieben steht, dass nicht nur die Landkreise für die medizinische Grundversorgung, sondern auch die Länder verantwortlich zeichnen. Leider unterstützen uns der Freistaat Thüringen hier, unterstützt uns der Freistaat Thüringen nicht. Und das ist leider sehr traurig. Und jetzt versuchen Sie mal, was zu kaufen, wenn Sie kein Geld haben. Ganz schwierige Situation.
Als Landrat sind Sie sozusagen, sind Sie Exekutivmitglied, quasi oberstes Exekutivmitglied dieses Landkreises. Jetzt hört man immer wieder Stimmen in Deutschland, dass man, sofern man oder sobald man in der Verwaltung ist und sich quasi ein bisschen zu dieser AfD nähert, so ein bisschen sympathisiert, dass man da ein wahnsinnig spezielles und anstrengendes und fast schon ein unmögliches Leben haben. Wie ist das bei Ihnen jetzt als AfD-Politiker in dieser Verwaltung? Wird man da speziell beäugt? Wie ist der Gegenwind? Wie eisig ist der Gegenwind? Wird quasi jedes Mail von Ihnen da vom, weiß ich nicht was, behördlichen Verfassungsschutz überprüft? Wie ist das Leben als AfD-Politiker in der Verwaltung?
Naja, es gibt natürlich den Grundsatz, dass der Landrat, wenn er seine Tätigkeit als Landrat ausübt, die Neutralitätsverpflichtung wahrnehmen muss, genau wie die Verwaltung auch und die Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sind dem kommunalen Wahlbeamten gegenüber zur Neutralität verpflichtet. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, es gilt ja der Spruch, die Politiker kommen und gehen, die Verwaltung bleibt bestehen. Das heißt, die Verwaltung sollte immer den Neutralitätsgesichtspunkt beachten. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier in Sonneberg anders ist. Im Gegenteil, ich spreche mit den jeweiligen Amtsleitern und aufgrund meiner Qualifikation als Rechtsanwalt, denke ich, kann ich auch ganz gut in den fachlichen Bereichen einsteigen, die mir bisher fremd sind. Also ich gebe mir da schon sehr viel Mühe, das nachzuvollziehen, und ich habe nicht den Eindruck, dass die mir gegenüber nicht wohlgesonnen agieren. Im Gegenteil, ich glaube, ich kann da ein bisschen frischen Wind reinbringen in in diesem Verwaltungsapparat hier, Landkreis Sonneberg. Und das gefällt den Leuten, glaube ich, auch, wenn man nicht so jahrelang in der Verwaltung verwurzelt ist, sondern vielleicht auch mal mit neuen Ideen kommt, die mit Sicherheit dann auch nochmal überprüft werden müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, die finden das ganz angenehm.
Wie beurteilen Sie rückblickend diese mediale Kampagne, wo es um Ihre Wahl zum Landrat ging? Meine, da war ja unglaublich. Die Bild-Zeitung, ich kann mich erinnern, hat da wirklich wenige Tage später hat sie noch irgendwie eine Schlagzeile gebracht, dass jeder Dritte in Ostdeutschland quasi einen Führer sich herbeisehnt. Wie beurteilen Sie rückblickend diese Kampagne rund um Ihre Person, rund um auch Sonnenberg, dieses ja eigentlich ruhige Fleckchen in Deutschland?
Ja, das war natürlich völlig überdimensioniert angelegt. Wir sind ein kleiner Landkreis und wir genießen diese hohe mediale Aufmerksamkeit nur deshalb, weil das erstens ein AfD-Mitglied geschafft hat, hier tatsächlich in die Exekutivverantwortung zu kommen. Und im Anschluss ist dann der Hannes Loth als Bürgermeister in die Exekutivverantwortung gekommen. Jetzt mittlerweile gibt es zwei weitere Bürgermeister, die es geschafft haben. Also man muss sich dran gewöhnen, dass die AfD auch natürlich und gerade besonders im kommunalen Bereich aufsteigen wird. Und wir machen die Politik von unten nach oben. Das heißt, wir krempeln das Land von unten nach oben um. Wir versuchen natürlich über die Kommunalpolitik auch Einfluss zu gewinnen, was uns auch relativ gut gelingt. Wir haben ja auch viele Gespräche mit Industriellen, mit den jeweiligen Gewerbetreibenden, den Handwerkern hier vor Ort. Und das ist natürlich ein Privileg, was man jetzt als Landrat genießt und was ich natürlich auch ausnutze für unsere Parteiarbeit, ist doch ganz klar.
Gibt es etwas, das Sie gestört hat an dieser Medienkampagne?
Die Medienkampagne selbst war, ich sag mal, sehr aufreibend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so medial in den Mittelpunkt gerückt werden. War ja damals in gewisser Weise eine Besonderheit. Es war aber auch mit erheblichen Belästigungen verbunden. Ich hatte 14 Tage lang tatsächlich Leute von der Antifa, die mich dazu gezwungen haben, teilweise auch die Wege nach Hause immer anders zu laufen. Also es war nicht schön, was da organisiert worden ist. Und mittlerweile ist denen offenbar das Geld ausgegangen. Das heißt, ich habe Ruhe. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Es war teilweise auch ein unerträgliches E-Mail-Aufkommen, was man alleine nicht schaffen konnte. Und ich muss mich auch bei vielen entschuldigen, dass ich die E-Mails nicht beantworten konnte, weil schlicht und ergreifend das Personal nicht zur Verfügung stand. Mittlerweile geht es besser und ich versuche jetzt meinen Verpflichtungen auch nachzukommen, dass ich den einen oder anderen Landesverband auch mal besuche, weil ja die Anfragen trotzdem damals standen. Nur damals war der Zeitfaktor einfach nicht drin. Da musste man erstmal die Kanzlei abwickeln, musste den Landtagsposten aufgeben. Wir mussten die Plakate ja noch eigenhändig abhängen. Also es war so viel Organisationsaufwand, auch in Eigenregie zu leisten, dass da gar nicht dran zu denken war alles abzuarbeiten. Mittlerweile sieht es anders aus. Es ist etwas gemäßigter. Die Anfragen gehen auch zurück und man kann jetzt durchaus auch mal ein Interview führen.
Was ist die größte Fake News, die Sie über Sie lesen mussten?
Ich bin verheiratet, ist geschrieben worden. Das weiß nicht, ob das die größte Fake News ist. Man dichtete einen auch ein bisschen die Mitgliedschaft im Flügel an. Ich muss dazu sagen, ich war nie Mitglied außerhalb der AfD in irgendwelchen Pseudo-Einrichtungen oder Organisationen. Ich war immer nur AfD-Mitglied und da hat man da auch versucht, ein bisschen Nähe zu irgendwelchen Institutionen hinzubiegen. Das habe ich schon feststellen müssen, ja.
Was haben Sie sich gedacht oder was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das Zitat hörten vom Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer, der sich Sorgen machte wegen diesen 20% brauner Bodensatz? Also da wurden die Wähler von der AfD quasi als brauner Bodensatz bezeichnet. Was haben Sie sich in dem Moment gedacht?
Ja, das ist, also wenn die ihre Aussagen selbst ernst nehmen würden, dann wären Sie ja die Verursacher eines sogenannten braunen Bodensatzes, weil natürlich die Politik, die diese Personen betreiben, offenbar dazu beigetragen hat, einen solchen Bodensatz zu erzeugen. Aber nichts dergleichen ist wahr. Man sollte sich von solchen Begrifflichkeiten und Ähnlichkeiten trennen. Man muss einfach respektieren, dass es in Deutschland eine Partei gibt, die sich die auf den Fahnen geschrieben hat, Politik der Vernunft zu betreiben. Und das ist weder nach rechts oder links orientiert oder wie man das auch immer gerne bezeichnen möchte. Es geht einfach darum, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die gut sind für die Bürger in diesem Land und die für das Land natürlich gut sind. Und das ist das Wichtige. Das sollte alle interessieren. Und wir können ja nichts dafür, dass die anderen Parteien teilweise sehr unvernünftige Entscheidungen letzten Endes treffen.
Wie würden Sie einem Bürger die Sicherheit geben, dass er quasi mit gutem Gewissen schlafen kann oder am Abend ins Bett gehen kann, trotzdem dieser Höhenflug der AfD beobachte, mit einem gewissen Unbehagen, auch mit einer gewissen Sorge, sich jetzt vielleicht ein bisschen nicht ihnen gegenüber, nicht so misstrauisch ist. Wir haben mit vielen Leuten hier in Sonneberg jetzt gesprochen, die sagen, ja, der Sesselmann, ja, das ist ein vernünftiger Mann und so, gar kein Problem mit dem. Aber wenn sie dann irgendwie an gewisse Parteispitzen und so denken, dann wird ihnen schon ein bisschen Angst und Bang, dann haben sie ein mulmiges Gefühl. Was würden Sie da entwarnend entgegensteuern? Was würden Sie da den Leuten vielleicht auch sagen, dass sie doch immer noch ruhig am Abend ins Bett gehen können?
Ich komme ursprünglich aus einem konservativen Bereich. Ich war jahrelang Mitglied der CDU und ich sage mal so, ich bin aus dieser Partei 2006 ausgetreten, weil ich feststellen musste, dass viele vernünftige Entscheidungen nicht mehr zu treffen waren unter der Ära Merkel. Das ist einfach so. Und ich glaube nicht, dass ich an meinem demokratischen Grundverständnis, dass sich da irgendwas geändert hat seit dieser Zeit. Es hat sich was daran geändert, wie man Politik versteht, wie man Politik begreift. Und wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass wir auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankert sind. Das bedeutet für mich, dass es eine Regierungsverantwortung gibt, dass es Parteien geben muss, die die Regierungsverantwortung übernehmen, aber auch zugleich eine Partei oder mehrere Parteien, die die Opposition einnehmen und damit auch die Kontrollfunktion über die Regierung wahrnehmen. Das ist eine der obersten Maxime, denen ich mich verpflichtet fühle. Und ich spreche da für sehr, sehr viele Mitglieder meiner Partei. Und auch bei der Aufnahme der Mitglieder steht als einer der ersten Sätze, dass man sich verpflichtet, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu dienen. Und ich sehe deshalb keinen Widerspruch. Und ich verankere mich auch nicht in irgendwelchen rechten oder sonstigen Problematiken. Ich bin ein Politiker der Vernunft und ich glaube, 99,9% der AfD-Mitglieder sind es auch.
Und was macht Sie so sicher, dass man, wenn man denn an die Macht kommen sollte, mit einer Mehrheit vielleicht sogar als AfD, dass man dann eben nicht trunken von der Macht da genau zum Übersteuern neigt und dann eben genau quasi dem Schicksal entgegenstürchelt, würden wir auf Schweizerdeutsch sagen?
Naja, also die Bundespolitik, die Werte, die derzeitigen Umfragen auf Bundesebene bei ca. um die 20%, lassen sicher noch nicht den Schluss zu, dass man in der Lage sein wird, auf Bundesebene alleinig zu regieren. Das muss man ganz deutlich sagen. In der Landespolitik sieht es etwas anders aus. In Thüringen haben wir sehr gute Ergebnisse. Das heißt, da liegen wir so bei 33-34%. Teilweise war es auch mal ein bisschen besser. Ich gehe mal davon aus, jedenfalls über 30%. Das heißt, die erste Frage steht nicht, was machen wir volltrunken in einer Regierung oder übermütig in einer Regierung, sondern die erste Frage steht, inwieweit zwingen wir auch die anderen Parteien durch die Sperrminorität letzten Endes, also bei der Vermeidung einer Zweidrittelmehrheit, die die anderen dann nicht mehr aufbringen können, die dazu zu zwingen, mit uns zu reden und auch mal Entscheidungen, vernünftige Entscheidungen durchzusetzen mit uns.
Mit was für Gefühlen beobachten Sie derzeit diese Demonstrationen gegen rechts?
Ja, also ich muss feststellen, die Demonstrationen gegen rechts sind vielfach organisiert worden von Institutionen, von NGOs, von Mitgliedern der Asylindustrie, also von Gewerkschaften, also relativ nahestehenden, links nahestehenden Organisationen. Und ich gehe davon aus, das ist auch alles bezahlt. Das heißt, es sind bezahlte Demonstrationen, das kenne ich schon aus DDR-Zeiten. Da wurde auch auf die Art und Weise demonstriert. Ich glaube, da besteht aus meiner Sicht kein richtiger Rückhalt, wenn man Schüler dazu verpflichtet und zwingt, zur Demonstration zu gehen. Also das sind aus meiner Sicht Pflichtveranstaltungen, die nicht aus der Mitte der Bevölkerung heraus organisiert sind, sondern aus Kreisen organisiert sind, die extrem links orientiert sind. Und die haben eben Angst, dass das Schattenbeamtentum, was aufgebaut wird, also sprich Asylindustrie oder Industrie im Bereich der freien Wohlfahrtspflege, dass da natürlich die Gelder nicht mehr so fließen, wie sie bisher fließen werden oder geflossen sind.
Wie ist eigentlich der Aufmarsch in Sonneberg? Wo sind da die Demonstranten oder wie hart ist da der Gegenwind?
Also ich muss feststellen, es gab zwei Interviewpartner von einigen Presseleuten. Ich glaube, das war sogar ein Bericht beim Spiegel. Da gab es eine Gaststätte oder eine Bar, einen Betreiber einer Bar, die da ein bisschen Polemik gemacht haben. Und es gab wohl noch eine Augenoptikerin, die sich, also ohne mich zu kennen, sich positioniert hat. Es gab auch letztens mal eine Demonstration, die ich übrigens auch selbst genehmigt habe. Ich bin ja Demokrat, das heißt, ich werde selbstverständlich jede angemeldete Demonstration, wir haben in Deutschland Demonstrationsfreiheit, genehmigen. Ob die jetzt gegen rechts, links, Mitte oder gegen was auch immer ist oder für irgendwas sein sollte, ist mir relativ egal. Das mache ich im Rahmen meines demokratischen Verständnisses, dass ich auch diesen Parteien oder den jeweiligen Veranstaltungsleitern die Genehmigung gebe für eine Demonstration. Aber ich muss sagen, das hält sich hier in Sonneberg in Grenzen. Ich glaube, die Leute können sehr wohl unterscheiden zwischen jemand, der vernünftige Politik macht und jemand, der wirklich rechtsradikal ist. Und diese Darstellung in den Medien, die verfehlte Darstellung, die AfD wäre rechtsextrem oder rechtsradikal, haben die meisten schon durchschaut. Ich glaube, die wissen, dass ich daran interessiert bin, eine Politik der Vernunft hier in Sonneberg zu betreiben. Und die spüren das auch. Wenngleich natürlich auch einige Exekutiventscheidungen dabei sind, wie beispielsweise die Erhöhung der Abfallgebühren, die mir nicht schmeckt, aber die ich letzten Endes durchsetzen muss.
In der Süddeutschen Zeitung habe ich unlängst gelesen, dass der Bundesverfassungsschutz plant oder daran herumwerkelt, quasi die gesamte AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen. Haben Sie, oder was würden Sie sagen, haben Sie in der AfD ein Problem mit Rechtsextremismus? Muss die AfD vielleicht sogar verboten werden? Wie sehen Sie das?
Also man muss immer kritisch gewisse Dinge hinterfragen. Keine Frage. Aber die Definition der Begriffe extrem und rechts, also da muss ich sagen, da sollte sich der eine oder andere doch mal fragen, ob hier vielleicht die Deutungshoheit des derzeit regierenden politisch-medialen Komplexes etwas zu weit ausgelegt wird. Also man stellt meistens immer fest, dass im Rahmen von Judikativentscheidungen, also richterlichen Entscheidungen, solche Begriffe dann nicht mehr tragfähig sind, weil man schlicht und ergreifend nicht an der Definition Extremismus und an der Definition Rechts letzten Endes das festmachen kann, was die AfD leistet. Die AfD ist, wie gesagt, eine in der Mitte der Gesellschaft verwurzelte Partei, die sich natürlich sämtlichen Schichten gegenüber verbunden fühlt. Das ist die Arbeiterschicht. Das ist ganz klar. Das ist auch die Mittelschicht, das sind die Gewerbetreibenden und natürlich nicht oder viel weniger diejenigen, die die oberen 10.000 darstellen. Und die Deutungshoheit liegt nun mal bei 1% der jeweiligen Eliten. Und ich glaube, irgendwann wird auch der Punkt erreicht sein, dass man dieses Framing, was teilweise betrieben wird gegen die AfD, nicht mehr aufrechterhalten wird können und auch entsprechende Entscheidungen das bestätigen werden, dass die AfD eben nicht extrem und nicht rechts ist.
In dieser ganzen Rechtsextremismusdebatte konzentriert sich ja eigentlich die Aufmerksamkeit auf Thüringen, auf ihr Bundesland. Und nicht unweit von hier ist auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, die Unfigur dieser ganzen Debatte rund um Rechtsextremismus. Ich meine, Sie kennen ihn, wir haben Sie gesehen, wie Sie da gefeiert haben zusammen, als Sie Landrat wurden im Sommer. Wie würden Sie diesen Björn Höcke einschätzen, der ja quasi als gesichert rechtsextrem gilt, wenn man die Medien liest? Wie würden Sie diese Person einschätzen? Vielleicht, wie extrem ist er, wie rechtsextrem ist er? Wie ist er vielleicht auch als Chef dieser AfD Thüringen? Was sagen Sie zu dieser Figur Björn Höcke?
Ja, ich glaube, da wird man stilisiert eine Person hier zu Unrecht hoch. Und ich bin der Ansicht, es gibt in der Partei sehr viele Persönlichkeiten, die in der Lage wären, eine sehr gute Politik für das Land, also für die Bundesrepublik zu machen. Und deswegen ist die Person Björn Höcke an sich nur eine Einzelperson, an der man sich reibt, weil sie möglicherweise in der Vergangenheit einige Fehler gemacht hat im politischen Diskurs. Aber das ist nicht die Partei. Die Partei besteht ja auch aus Tino Chrupalla, aus Frau Dr. Weidel, und das sind aus meiner Sicht alles Persönlichkeiten, die in der Lage sind, die Partei nach vorne zu tragen und für die Partei auch sehr positive Werbung zu machen.
Man zieht dann immer wieder so diese Reden, diese schwärmerischen, fast schon nationalromantischen Reden von Björn Höcke aus dem Hut. Ist dieser AfD-Chef von Thüringen dieser Rechtsextreme, zu dem er gemacht wird, oder nicht?
Also ich glaube nicht, dass man von extrem sprechen kann, weil Björn Höcke von seiner Natur her immer darauf bedacht ist, mit den Leuten sehr demokratisch umzugehen. Das heißt, in einem Diskurs zu gehen, auch mit den jeweilig auch politisch Andersdenkenden zu sprechen. Das merkt man an seiner sehr guten Arbeit im Landtag. Er bietet immer, streckt immer die Hand zur Diskussion aus. Man sieht es oder hat es auch gespürt bei der Wahl zum Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Es gab ja zwei Wahlen bei uns, als Björn Höcke ihm die Hand ausgestreckt hat und damit gezeigt hat, dass er ja am demokratischen Diskurs teilnehmen will. Wer nicht die Hand ihm gereicht hat, war der damalige, gerade frisch gewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er hat ihm den Handschlag verweigert. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Björn Höcke auch und mit allem, was er aufbietet, auf den, also die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, nämlich demokratisch und frei zu agieren, verinnerlicht hat.
Es ist ja nicht nur ein Handschlag, der quasi der AfD verwehrt wird, es geht sogar noch weiter. Bei FDP-Politikerin Strack-Zimmermann habe ich kürzlich gehört, dass sie die AfD, als ich zitiere, als Haufen Scheiße bezeichnet hat und die Wähler als Fliegen. In Bayern bei CSU-Politiker Markus Söder sind sie ein parasitärer Haufen quasi, also parasitäre Vereinigung. Wie deuten Sie diese Anschuldigungen oder Verschmähungen? Sind das Akte der Verzweiflung? Ist das aber im Ton von schon fast schon angsterregenden Auswüchsen? Wie sehen Sie das?
Naja, das ist ein Ton, der in einer gewissen Zeit in Deutschland mal verwendet worden ist, gegenüber Andersdenkende, der sehr bedenklich einzuschätzen ist. Und wenn der Verfassungsschutz eine Überprüfung vornehmen sollte, sollte er vielleicht diese Person auf ihre Verfassungstreue mal prüfen. Weil grenzt schon stark an gewisse Zeiten heran, die man nicht mehr erleben möchte.
Könnte man auch sagen, so wie man in den Wald ruft, so klingt es zurück, ist quasi die gerechte Retourkutsche, weil ja die AfD nicht auch gerade unzimperlich ist im verbalen Diskurs?
Ja, aber ich bin mir sicher, dass unsere Politiker zumindest einen Großteil sich unter Kontrolle hat und eben solche Ausdrücke nicht wählt. Also solche Kraftausdrücke, wie da verwendet werden, oder solche Schmährufe, die gegenüber den ein oder anderen Politikern oder sogar gegenüber der Partei geäußert werden, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das mache. Also mein Ziel ist es, und das sollte auch das Ziel aller sein, immer in den politischen Diskurs mit dem politisch Andersdenkenden zu treten, Meinungen auszutauschen, vielleicht auch mal die Meinung zu akzeptieren, die von der anderen politischen Ebene oder von dem anderen, von dem politischen Gegner gebracht wird, weil die vernünftig ist. Das ist doch nicht die Frage. Also ich strecke immer die Hand aus und bin daran interessiert, mit allen Fraktionen zu reden und die Probleme zu lösen, die bestehen. Und so sollte auch die große Politik sein. Und wenn ich einen Tipp geben könnte an die Altparteien, dann würde ich sagen, lasst doch mal mehr AfD-Politiker in die Verantwortung, in die politische Verantwortung, und lasst sie mal ausprobieren. Vielleicht können sie was ändern, vielleicht aber auch nicht. Und wenn sie es nicht können, dann würden sich wahrscheinlich auch die Umfragewerte der Altparteien wieder verbessern. Aber solange man sich partout dagegen wehrt und mit allen Mitteln versucht, also auch mit Geldeinsatz Wahlen zu gewinnen, dann wird die AfD nie in die Verantwortung kommen und kann sich nie bewähren. Vielleicht ist es gewünscht, aber ich denke, die Angst der Altparteien ist wahrscheinlich weitaus größer vor den Erfolgen, die sie selber nicht mehr erzielen oder erreichen werden, die dann die AfD einfahren würde.
Würden Sie eigentlich sagen, aktuell spitzt sich die Lage, so dieses Klima, dieses vorwurfsvolle oder auch abwertende Klima zu, oder ist es sich eher am Entspannen?
Ja, was man jetzt sieht durch diese organisierten Demonstrationen, durch das Framing und durch die neurolinguistische Programmierung der Bevölkerung durch den politisch-medialen Komplex, dass die Lage eher sich zuspitzt. Das heißt, man setzt Wert darauf oder legt Wert darauf, die Bevölkerung zu spalten in rechts und links. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das tut keinem politischen Diskurs gut und auch keine Demokratie gut, indem man Leute im Vorfeld verurteilt. Also jeder muss in diesem Land die Möglichkeit haben, das nennt man Demokratie und Meinungsfreiheit, seine Meinung frei zu äußern, ohne eingeschränkt zu werden. Solange man die Rechte Dritter nicht verletzt, ist die Meinung geschützt. Das ist geregelt im Artikel 5 des Grundgesetzes und man sollte das akzeptieren und sollte nicht dagegen steuern. Aber das, was man jetzt erlebt, ist, man will die Leute in eine Art Meinungsfreiheit hineinbringen, die eben genau das Gegenteil bewirkt. Also wenn heutzutage jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen darf, dann erinnert das schwer an Zeiten, die wir schon einmal erlebt haben, nämlich vor 1989. Und das gilt es zu vermeiden.
Haben Sie da eine Art Déjà-vu?
In gewisser Weise schon. Man stellt fest, dass linksgrüne Kommunismusfantasien immer mehr in den Vordergrund sich drängen. Es ist auch nicht mehr viel zu spüren von einer sozialen Marktwirtschaft. Im Gegenteil, wir tendieren immer mehr zu einer Planwirtschaft. Und die Ergebnisse der Planwirtschaft sind allen bekannt, nämlich die führen meistens zu nichts oder zur wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit eines Landes. Wir sind ja jetzt drauf und dran, dieses Land Schritt für Schritt zu deindustrialisieren.
Und wie Sie haben gesagt vorhin, Sie reden mit allen. Sie gehen auf die Kollegen zu, bieten jedem, reichen jedem die Hand. Wie ist es eigentlich umgekehrterweise, wie gehen die Kollegen mit Ihnen um, wenn Sie jetzt hier durch den Flur laufen, andere Politiker von anderen Parteien, wie rabiat oder wie borniert ist der Umgang mit Ihnen jetzt als Exekutivmitglied in Sonneberg?
Also ich muss feststellen, dass der Umgang hier mit sämtlichen Gruppierungen und Fraktionen aus dem Kreistag sehr gut ist. Ich will nicht sagen hervorragend, ich möchte sagen sehr gut, weil wir mit allen reden können. Die Basis ist ja das Miteinander reden. Und das funktioniert. Im Gegensatz zum Landtag, das stelle ich immer wieder fest. Ich habe letztens den Landtag wieder mal besuchen dürfen und bin da durchgegangen, habe jeden mal freundlich gegrüßt und dann wieder feststellen müssen, da ist es eben so, dass es dann so typisches Denken gibt, dass man mit Leuten von der AfD nicht redet, noch nicht mal einen guten Morgen oder einen guten Tag wünscht. Also da werden sämtliche Regeln des Anstandes nicht beachtet. Und das ist aber hier in Sonneberg nicht so. Ich bin daran interessiert, dass alle miteinander anständig umgehen. Und das ist meine Maxime, mein Ziel. Ich möchte am Schluss meiner Legislatur hier sagen können, ich habe nicht gespalten, sondern vereint.
Was wäre da Ihr Rezept, Ihr Wundermittel, Ihr Tipp auch an höhere Stufen, vielleicht sogar für die nationale Ebene? Wie ist ein Leben miteinander, nebeneinander, ein gesitteter Umgang zwischeneinander, wie ist das möglich? Was raten Sie anderen Landkreisen, Bundesländern, vielleicht sogar Deutschland?
Ja, das ist immer ganz gut so gesagt. Also erstmal steht es mir nicht zu, den Parteien irgendwas anzuraten. Aber ich möchte einfach dazu beitragen, eine positive Grundstimmung hineinzubringen und nicht eine Partei derart auszugrenzen, dass sie immer stärker wird, weil man sich natürlich auch solidarisiert mit dieser Partei. Vielleicht sollten sich die Altparteien tatsächlich Gedanken machen über diesen Punkt. Nämlich erstens geben wir auch mal der AfD die Chance, in Mitverantwortung zu kommen, meinetwegen auch in Regierungsverantwortung über eine Koalitionsbildung zu kommen. Oder wollen wir die immer wie so ein Schmuddelkind rechts stehen lassen und dabei verkennen, dass sie dadurch immer stärker wird? So, und das ist halt die Problematik, die offenbar die Altparteien noch nicht erkannt haben oder erkennen wollen, dass sie mit jeder Maßnahme, die sie in einer undemokratischen Art und Weise vornehmen, natürlich die AfD stärken.
Sehen Sie gewisse Anzeichen, dass diese Brandmauer, die da rock solid aufgezogen worden ist zwischen der AfD und allen anderen, dass die irgendwie zu bröckeln beginnt? Sehen Sie da Risse? Haben Sie Hoffnung, dass diese Brandmauer in irgendeiner Art und Weise fällt? Und wenn ja, wie?
Die Brandmauer wird fallen, zwangsläufig. Man ist mit der Linkspartei damals auch sehr unanständig umgegangen. Man ist mit den Grünen eine Zeit lang sehr unanständig umgegangen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Brandmauer bröckelt. Und ich glaube, je mehr kommunale Verantwortung wir tragen als AfD, umso mehr werden die Menschen und natürlich auch die anderen Politiker feststellen, dass das ganz normale Menschen sind und keine Nazis oder Extremisten, wie man uns gerne vorwirft. Und das versuche ich jetzt auch mehr oder weniger durch Gespräche zu forcieren und zu unterstützen. Ich will mal ein Beispiel vielleicht nennen. Wir haben am Anfang, am 3.7. habe ich begonnen, da war auch gleich die erste Veranstaltung der Gesellschafter unseres RegioMed-Konzerns, des Medizinischen Verbundes. Und am Anfang bin ich schon von den bayerischen Kollegen etwas komisch beäugt worden. Aber ich glaube, die haben dann im Laufe der Zeit feststellen können, dass es mir um die Lösung der Sachfragen geht. Und mittlerweile habe ich ein durchaus angenehmes Verhältnis zu dem Oberbürgermeister in Coburg und zu dem Landrat, den Herrn Straubel aus dem Nachbarlandkreis im Landkreis Coburg. Beim Landkreis Kronach ist es mir noch nicht gelungen. Mit dem Lichtenfelser Landrat Christian Meissner stand ich auch öfters in Kontakt und ich hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt so derart von mir sich abwenden, weil ich Mitglied der AfD bin. Denn sie haben festgestellt, es geht um die Sachpolitik, die natürlich gerade uns auch, wo uns auch daran gelegen ist, nämlich Sachpolitik zu betreiben zugunsten der Bürger dieses Landes. Und das haben die feststellen können, durch meine Art, wie ich mit denen rede und wie ich die Probleme versuche, pragmatisch zu lösen. Und das ist nicht auf Widerspruch gestoßen.
Wie war es privat, als man doch mitbekommen hat, dass Sie für die AfD politisieren, dass Sie dann sogar in den Vorstand gehen, dass Sie dann sogar ein Exekutivamt für die AfD übernehmen? Wie geht man mit Ihnen privat um? Wie gespalten ist Ihre Familie vielleicht auch?
Naja, ich habe immer die größten Kritiker sitzen tatsächlich in der Familie. Ich habe einen kritischen Vater, der politisch sehr gut informiert ist, der bisweilen mehr Zeit hat, sich mit den politischen Alltagsthemen auseinanderzusetzen, wie ich jetzt in meiner Funktion als Landrat. Und ich staune immer wieder, mit welchem Wissen er mir entgegentritt. Und ich lerne dazu und ich höre auch immer zu. Und ich nehme auch die Kritik gerne an, die von Seiten meines Vaters beispielsweise kommt. Meine Mutter, die ist da relativ entspannt in diesen Fragen. Die sonstige Verwandtschaft, ja, sicher die weitliegende Verwandtschaft, da ist es wie überall, da gibt es den einen oder anderen, der sich mehr in Richtung CDU oder auch in Richtung links verortet sieht. Das mag durchaus sein. Es gibt den einen oder anderen aus einer weitgehend weiteren Bekanntschaft, der vielleicht den Kontakt meidet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Nachbarschaft hier in Sonneberg, wo ich wohne. Und das ist sehr positiv und deswegen genieße ich das, auch mal nach Hause zu kommen und zu wissen, das sind Leute, die mich verstehen.
Wie gefährlich ist das Leben als AfD-Politiker bei Ihnen? Man hat von dieser Spritzenattacke auf Tino Chrupalla gelesen, die ja nicht aufgeklärt wurde oder noch immer nicht aufgeklärt ist. Sie haben gesagt, dass da Sie auf dem Nachhauseweg immer wieder einen Umweg machen mussten. Inwiefern werden Sie bedroht? Inwiefern ist Ihre Familie bedroht? Ich habe gelesen, Sie haben Kinder, sofern das stimmt. Bei der Verheiratung haben wir gesehen, das ist Fake News. Aber inwiefern sind Sie und Ihre Familie vielleicht im Alltag tangiert und bedroht?
Bei mir ist es so, ich habe tatsächlich 3 Kinder, sind auch meine Kinder, kann ich ganz offen zugestehen. Sieht man ihnen definitiv an. Also sie sind von mir, um das gleich mal vorwegzuschicken. Und die 2 großen Kinder, die machen schon ihr eigenes Ding, mehr oder weniger. Und die kleine Tochter wohnt bei der Mutter, hier 50 Kilometer von Sonneberg entfernt. Das heißt, die haben mit der Problematik weniger zu tun. Na? Und ja, man wird sicher das eine oder andere Mal darauf angesprochen, aber was die Beeinträchtigung anging, muss ich feststellen, dass am Anfang, als ich gewählt worden bin, tatsächlich es die Beschattungsversuche gegeben hat und ich dann Umwege laufen musste, um nach Hause zu kommen. Das ist mir auch angeraten worden von der Polizei, dann immer mal die Wege zu wechseln. Mittlerweile schaue ich raus und ich habe nicht feststellen können, dass man noch großes Interesse an dem kleinen Landrat im kleinen Sonneberg hat, also im kleinen Landkreis Sonneberg. Ich kann ganz ungestört hier auf die Straße gehen, ich kann zum Bäcker gehen, ich kann überall hingehen und ich habe hier keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gab auch niemand, der in irgendeiner Form uns negativ angesprochen hat. Im Gegenteil, wir sind sehr positiv angesprochen worden und sicher gibt es den einen oder anderen, der vielleicht wegguckt, wenn man grüßt. Das mag sein, aber im Wesentlichen muss ich sagen, nachdem dieser Hype abgezogen war und die bezahlten Kräfte nicht mehr vor Ort waren, läuft das hier sehr gemäßigt und ruhig ab.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft Deutschlands? Wie soll das Deutschland der Zukunft aussehen, wo Ihre Kinder erwachsen werden?
Ja, das Deutschland der Zukunft darf nicht in diesem Maße deindustrialisiert werden durch Vorgaben, durch den Eingriff in die Wirtschaft. Man muss dem seinen Lauf auch lassen, man muss sich wieder vergewärtigen, was eigentlich soziale Marktwirtschaft heißt. Man muss sich vergegenwärtigen, was es heißt, wieder in der Schule eine gute Schulpolitik zu machen. Das heißt, die Kinder so zu erziehen, dass auch das Leistungsprinzip wieder gilt. Und man darf sich nicht so sehr links-grünen Fantasien hingeben, weil die meistens nicht so erfolgreich sind. Das sieht man an der Wirtschaftsentwicklung, das sieht man an der Schulausbildung, das sieht man auch an dem Fachkräfteschwund. Man muss wieder mehr für die Familien tun. Ganz wichtig, die Politik muss ausgerichtet sein auf die Familie, die hier vor Ort natürlich gestützt und gestärkt werden muss. Also Familienpolitik muss sich ändern. Wir sehen es vor Ort gerade an der Gesundheitspolitik, da muss sich auch einiges ändern. Also es sind sehr, sehr viele Baustellen, die dieses Land hat, wo wir ansetzen müssen. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass sich die eine politische Opposition, nämlich die AfD, um diese Probleme in Regierungsverantwortung kümmert. Aber ich fürchte, dass es da noch etwas Zeit braucht, bis der Letzte verstanden hat, worum es uns geht, nämlich um vernünftige Politik für dieses Land.
Sehen Sie irgendwo jetzt schon einen Lichtblick? Ich meine, Sie haben jetzt 2-3 Mal von Deindustrialisierung, von wirtschaftlichen Problemen gesprochen. Sehen Sie irgendwo einen Lichtblick? Was macht Deutschland vielleicht gut? Warum ist Deutschland in der heutigen Form, in der jetzigen Form nicht ganz verloren? Warum ist es doch nicht so zappenduster, wie Sie jetzt gesagt haben?
Also ich habe immer Hoffnung. Das ist das Wichtige. Ich habe immer Hoffnung, dass man auch aus den Fehlern lernt. Das ist ja Sinn und Zweck des Lebens. Man sollte aus seinen Fehlern lernen. Und ich habe Hoffnung, dass auch die derzeitige Regierung möglicherweise noch aus ihren Fehlern lernen wird. Wenn vielleicht dann auch erst in der Opposition, aber dass zumindest die Tendenz dahingehend läuft, dass man sich von den Wirtschaftsvereinigungen, den Interessenverbänden und sonstigen Verbänden durchaus dem offenes Gehör schenkt und auch mal zuhört. Und wenn die das nicht machen, dann machen wir das auf jeden Fall, denn das ist Sinn und Zweck der Politik. Die Politik ist dazu da, um die Rahmenbedingungen abzustecken, dass es dem Bürger gut geht. Es wird nicht alles billig sein, also man wird nicht um die Abgabenlast herumkommen, aber dass es dem Bürger gut geht, dass er ein positives Gefühl hat, dass er in dem Land, wie das damals die CDU beschrieben hat, gut und gerne leben will. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Und wenn es die anderen nicht schaffen, dann setzen wir das um.
Herr Sesselmann, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen danken wir herzlichst für die Aufmerksamkeit. Besuchen Sie unsere Website Weltwoche Deutschland auf www.weltwoche.de. Laden Sie unsere App herunter, abonnieren Sie den Newsletter und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.